Es gibt in der Kirche eine alte Tradition, die gibt es zum Teil heute auch noch in der orthodoxen Kirche. Und Steffen, wie heißt diese Tradition? Witze erzählen. Weil, also für all die, die das jetzt ein bisschen merkwürdig fanden, also das gehört bei uns zum Ostermorgen dazu. Ich bin schon nächstes Jahr gespannt, Steffen, was dann kommt. Also es gibt diese Tradition des Osterlachens und weil wir uns immer ein bisschen mit schwer tun, werden dann Witze erzählt und deswegen kommt der Steffen dann so einfach nach vorne und erzählt einen Witz und also der erste, den fand ich gut, den zweiten auch, den dritten auch. Christlicher Glaube ist ja Christusglaube. Das ist ja etwas, was dann auch unseren Glauben ausmacht. Und dieser Glaube hat eben etwas mit einer Person zu tun. Und daran haben wir uns ja an Karfreitag erinnert, die eigentlich elendig gestorben ist. Und man kann sich fragen, wie kann das eigentlich sein, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch dieser Glaube sich so ausgestaltet hat? Weil wenn man auf das Kreuz guckt, dann sieht man zum einen eine unvollendete Karriere. Also damals sind die Leute auch nicht so alt geworden, aber so mit 33 so in dem Dreh zu sterben, das war auch schon etwas, das war ein bisschen früh. Und dann kommt eben dazu, dass dieser Mann aus Nazareth als Verbrecher ja gestorben ist. Also das, was er am Kreuz so erlitten hat, war ja im Endeffekt eben der Vollzug einer Verurteilung, der Vollzug eben dieser Strafe, die er dann bekommen hat. Und man sah dann eben einen jungen Mann, der als Verbrecher dort am Kreuz endet. Und die Frage ist, wie kann das dann sein, dass dieser Mann so sehr die Welt bewegt hat, dass bis zum heutigen Tage Tausende, Hunderttausende, Millionen zusammenkommen, um dann das zu feiern. Es hat etwas zu tun mit dem, was wir heute feiern und woran wir heute denken, nämlich Auferstehung. Weil christlicher Glaube ist nicht nur Christusglaube, christlicher Glaube ist nicht nur der Glaube an diesen Mann, der irgendwie so früh und als Verbrecher gestorben ist. Christusglaube oder christlicher Glaube ist auch der Glaube an den Auferstandenen. Das gehört zum christlichen Glauben eben auch dazu. Und so finden wir in allen Evangelien ja auch unterschiedliche Berichte von dieser Auferstehung. Wir haben in der Lesung aus dem Johannesevangelium etwas gehört, in der ersten Lesung, wie man sich auf den Weg gemacht hat zum Grab hin und was man da gesehen hat. Und Johannes ist ja immer wieder spannend, so wenn er die Geschichten beschreibt, weil da sind so ein paar Brüche drin, wo man sich irgendwie denkt, verstehe ich nicht so ganz. Aber das Johannesevangelium endet eigentlich wunderschön mit dem 20. Kapitel. Dort tritt dann der Auferstandene auf. Er begegnet den Frauen, er begegnet den Jüngern, er begegnet dem Thomas, das lesen wir dann auch im 20. Kapitel. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, so hören wir das bei Johannes und dann wird noch der Heilige Geist gegeben und eigentlich, ja, ein schönes Ende. Aber Bibelleser wissen ja, das Johannes-Evangelium hat, jetzt hätte ich fast gesagt dummerweise, aber hat 21 Kapitel. Und man fragt sich, woher kommt das eigentlich, dass Johannes da jetzt nochmal etwas beifügt? Und wir wissen das von der Texthistorie nicht so richtig, aber man merkt schon und man weiß, da wurde nochmal etwas angefügt, weil wir alle hätten ja nach dem 20. Kapitel hätten wir nichts vermisst, weil die Geschichte ist dann rund und man kann sie so nachvollziehen und eigentlich ist dann alles erzählt und alles gesagt. Aber dann kommt eben diese Geschichte von der Auferstehung. Und es ist ja zuallererst, die Geschichte von der Auferstehung ist eine Geschichte, die eine Bekenntnisgeschichte ist. Also hier bekennen Menschen, was sie glauben. Und so bis zum heutigen Tage, und so war das damals auch schon, geht dann so der Ruf durchs Land, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist für uns etwas, das geht uns ja auch leicht über die Lippen und wir wissen, was dann als Echo auch gefordert ist. Aber man versetze sich jetzt mal rein in die Menschen der damaligen Zeit, die mit dem ganzen Judentum und weil da gab es uns ja im Endeffekt, oder da waren wir alle noch, die wir heute Christen sind, in dieser jüdischen Wurzel eingewoben. Man hat damit nichts zu tun und dann kommt auf einmal jemand vorbei, der sagt, der Herr ist auferstanden. Und dann kommt jemand so von anderen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann überlegt man, hä, was haben die denn? Und so haben sich um diese Auferstehung immer viele, sag mal, Geschichten gerankt. Die Jünger hätten dann den Leichnam geklaut und irgendwo dann vergraben und hätten diese Geschichte von der Auferstehung dann erfunden. Es gibt dann immer wieder so Wissenschaftler, die sich darüber Gedanken machen und die dann sagen, naja, so vom medizinischen Befund, den wir, wenn wir diese Geschichten lesen, uns anschauen oder den wir da rausziehen könnten, könnte es eigentlich auch sein, dass dieser Mann nur scheintot war. Und es gibt diese Situation und dass er dann auf einmal wieder lebendig wurde. Kann ja sein. Das passiert. Deswegen ist, das hatten wir auch noch mal so erlebt, wenn dann im Krankenhaus einer stirbt, kommt der Arzt vorbei und guckt, ob derjenige tot ist. Und dann kommt er nach 4 Stunden noch mal vorbei. Weil es könnte ja sein, war Jesus vielleicht nur scheintot? Und also es handeln, es gibt unterschiedliche eben auch Umgehensweise mit diesem Thema. Und dass er auferstanden ist, also nicht wiederbelebt, also im Sinne von Scheintod und oder im Sinne von Herz bleibt stehen und oder auf welche Weise auch immer, das ist nicht das, was Auferstehung meint. Also dass der alte Leichnam wiederbelebt wurde. Das erkennt man an sehr vielen Stellen, dass die Jünger, wenn sie Jesus sehen, ihn nicht erkennen. Warum? Weil der Auferstandene nicht einfach der Wiederbelebte ist, sondern da ist etwas Neues in diese Welt hineingekommen. Und dieser Auferstehungsglaube ist eine große Herausforderung, weil wir können Auferstehung wissenschaftlich nicht beweisen. Und selbst wenn dann einer kommt, und das gefällt mir an dieser Thomas-Geschichte, er war der Erste, der eben vom Hörensagen diese Botschaft mitgeteilt bekam und hat gesagt, kann sein, kann nicht sein, vielleicht war die alle ein bisschen. Wenn man diese Geschichte hört, dann hört man ein Bekenntnis und dann kommt aber keiner und sagt, pass auf, das und das und das und jetzt hast du es bewiesen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das geht nicht. Man kann Auferstehung wissenschaftlich nicht beweisen. Man kann jetzt auf die Augenzeugen hinweisen und so, aber man weiß ja nie, vor allem bei einer Geschichte, die so lange her ist. Und das ist immer die Herausforderung bei dieser Geschichte. Und ich vermute mal, Johannes hat irgendwie, er hat sein Evangelium ja sehr spät dann auch geschrieben, er hat dann irgendwie auch nochmal mitbekommen, dass für die, die jetzt, war ja so zur Jahrhundertwende dann, für die, die mit Jesus nie was zu tun hatten, die ihn nie irgendwie live gesehen haben, dass die irgendwie Schwierigkeiten damit hatten, mit diesem Gedanken der Auferstehung. Und vor allem auch mit dieser Frage, ja, was bedeutet das? Ist das jetzt nur ein Bekenntnis oder ist das irgendwie eine Wirklichkeit? Und Johannes versuchte, wir haben uns an Karfreitag ja schon ein bisschen damit beschäftigt, über Vincent van Gogh, der das in seiner Kunst so gemacht hat. Johannes versuchte, in der Wirklichkeit die Wahrheit zu entdecken und freizulegen. In der Wirklichkeit, die man nicht beweisen kann, sondern die irgendwie ein Bekenntnis ist, die Wahrheit dann irgendwie aufscheinen zu lassen. Und deswegen diese Geschichte in Johannes 21, die eigentlich ja nochmal so ein Rückschritt ist. Wie gesagt, eigentlich alles erzählt, ein wunderbares Ende Johannes 20 und dann setzt er nochmal an. Und schreibt davon, dass Jesus sich abermals seinen Jüngern offenbarte. Und das ist auch wichtig für den christlichen Glauben. Christlicher Glaube ist eben nicht nur Christusglaube und Auferstehungsglaube, sondern christlicher Glaube ist auch Offenbarungsglaube. Man kann Glauben nicht irgendwie machen. Also deswegen auch mit den Beweisen. Ich kann nicht sagen, pass auf, 1, 2, 3, 4 und jetzt musst du glauben, weil du bist ja nicht blöd, du hast es verstanden. Und deswegen, nein, christlicher Glaube ist Offenbarungsglaube. Und die Frage ist, wie das denn geschieht, auch 2000 Jahre später, dass dieser Mann, der so früh als Verbrecher gestorben ist und von dem es heißt, dass er wieder auferstanden ist, wie das denn geschieht, diese Offenbarung? Und ich vermute mal, müssen ihn später mal fragen, wenn wir ihn dann mal treffen, warum ist das so gekommen oder hast du das überhaupt geschrieben oder hat man das irgendwie, wir wissen es ja nicht, mal fragen, sag mal Johannes, was hat dich denn bewegt, dieses 21. Kapitel dann noch hinten dran zu hängen? Also, er schreibt davon, Jesus hat sich abermals seinen Jüngern offenbart. Und dann werden wir mit in diese Geschichte hineingenommen, dass sieben von den Jüngern, zwei von denen, wissen wir nicht, wer das war, sieben von den Jüngern sind dann, das waren ja so ungefähr 150 Kilometer zurückgegangen zum See Genezareth von Jerusalem und haben sich überlegt, was sollen wir machen? Wie kann es weitergehen? Und die Antwort der Jünger war im Endeffekt weiter so. Petrus hatte mit angefangen, im Endeffekt hat er gesagt, komm, wir machen einfach weiter so. Da kann man sich jetzt schon überlegen, sag mal, Petrus, du hast das doch erfahren dort, was am Kreuz passiert ist. Du warst doch dabei, auch dir ist doch der Auferstandene begegnet. Du warst doch dabei, als Thomas, der nicht glauben konnte, diese Begegnung mit Jesus hatte und Jesus ihm sagte, nun, dann lege deine Hände, weil das war ja sein Glaubensbeweis die Voraussetzung, glauben zu können. Dann lege deine Hände in meine Seite und du warst doch dabei. Und dann, wir machen weiter wie bisher. Interessant, oder? Also die Jünger damals waren auch nicht viel fitter als wir mitunter heute. Petrus sagte, ich gehe wieder fischen und die anderen sagten, ja komm, wir gehen mit. Weiter so. Es ging einfach in ihrem Leben so weiter, wie sie vorher bevor sie mit Jesus angefangen hatten. Einfach weiter so. Und dann erzählt uns diese Geschichte, und die ist an vielen Stellen auch wirklich merkwürdig. Sie waren ganz normal, weil sie waren ja Fischer, ganz normal, wie man das macht. Davon hatten sie ja Ahnung, fuhren des Nachts hinaus und versuchten Fische zu fangen und fingen nicht einen Fisch. Also weiter so, klappte irgendwie nicht so richtig. Aber so ist das manchmal im Leben. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch, dass es so einschneidende Erlebnisse gibt, und wo man sagt, das müsste, die sind so einschneidend, das verändert jetzt mein ganzes Leben. Kennt ihr das? Zum Beispiel in der Ehe, wenn es mal so richtig kracht. Und man dann hört, du, wenn das so weitergeht, dann lasse ich mich scheiden oder wie auch immer. Und dann rappelt es bei uns irgendwie und wir sagen, okay, wir müssen uns ändern. Und dann ändern wir uns. Für wie lang? Überschaubar. Also das liegt irgendwie in uns Menschen drin, dieses weiter so, auch wenn wir irgendwie einschneidende Erlebnisse haben. Also nur ganz selten ist es eben so, dass sich dann wirklich auch alles ändert. Sehr oft, ja, sagen wir, ein großartiges Ereignis, irgendwie stellt das alles auf den Kopf, aber komm, wir gehen fischen. So war es eben dann auch bei Petrus und seinen Freunden. Sie fuhren hinaus, fangen nichts und kamen dann zurück und dann stand da dieser Mann am Ufer. Wir wurden ja von Johannes da auch mit hineingenommen, dass die Jünger ihn nicht erkannten. Und dieser Mann spricht sie dann an und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts gefangen? Und sie sagen, nee, haben wir nicht. Wer gerade zugehört hat bei der Lesung und wenn man die Geschichte so liest, fragt sich jetzt auch, warum sagt Jesus jetzt zu ihnen, dann fahrt noch mal hinaus, wo doch eigentlich das Frühstück schon fertig war. Also ich weiß nicht genau, wer heute Morgen alles dabei war, aber ist schon blöd, ne? Wenn man hier hinkommt und dann sagt meinetwegen der Steffen, der hat es ja organisiert, und die Renata, die sagen, dann geh doch noch mal Brötchen holen. Und dann flitzt man noch mal los und holt noch mal Brötchen und kommt dann an und sieht, die Brötchen sind schon da. Also sag mal, warum schickst du mich denn noch mal los? Ist doch schon alles da. Dann kommt vom Steffen vielleicht, dir tut Bewegung ganz gut. Weiß ich nicht. Aber man fühlt sich ja so ein bisschen veräppelt, ne? Also warum muss man noch mal los, wo das Eigentliche doch schon da ist? Und beim Lesen entdecken wir, dass am Ende schon alles da war. Die Fische waren schon auf dem Grill und sie mussten noch mal rausfahren und noch mal fischen. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Jesus ihnen ja eine merkwürdige Anweisung gibt. Also für uns ist das im Endeffekt egal, ob rechts raus oder links raus. Also nur er sagt ja dann nicht einfach, fahrt nochmal hinaus und schmeißt nochmal das Netz aus, sondern er sagt ja, fahrt nochmal hinaus und schmeißt das Netz zur rechten Seite raus. Ja, mal gucken sich die Fische das jetzt irgendwie von unten an und sagen, auf dieser Seite ist schöner als auf der anderen Seite? Hätte diese Geschichte nicht funktioniert, hätten sie dann das Netz wieder zur Linken rausgeworfen. Das hat jetzt was mit dem Boot zu tun, wie man in diesem Boot dann steht und wie man dann das Netz wirft. Und man hat eben, steht eben im Endeffekt verkehrt rum im Boot und schmeißt das Netz dann so raus und das ist dann eben die linke Seite, nicht die rechte Seite, hat was mit den Kräfteverhältnissen zu tun und. Aber sagen wir, das ist doch vollkommen egal, ob rechts oder links. Wenn man dann auch weiß, wie die Fischer dann die Boote noch bewegen, muss man dann sagen, ist es vollkommen egal. Aber sie fahren dann nochmal hinaus und schmeißen das Netz zur rechten. Und dann machen sie diese merkwürdige Erfahrung, dass auf einmal das Netz voll ist. Es gibt ja so eine Geschichte, die anderen Evangelisten erzählen, die auch von diesem Fischfang, wo das Netz dann reißt, aber hier wird nochmal extra beschrieben, das Netz ist voller Fische und das Netz hält das aus. Wenn man sich solche Geschichten in der Bibel anguckt, wo Mengenangaben sind, dann ist es eben sehr oft so, dass zum Beispiel eine Offenbarung bei den 144.000, die dort erwähnt sind, die in den Himmel kommen. Wie kommt es zu diesen 144.000? Die armen Zeugen Jehovas haben ja Schiss, dass sie dann irgendwie vielleicht nicht so ganz dazu ist. Weil dann steht ja hinter der Petrus und sagt, 1, 2, 3, 143.998, 143.999, 144.000, Stopp. Genau. Also wenn in der Bibel Zahlen angegeben werden, ist ja oft so, 144.000, was heißt das? 12 im Alten Bund, 12 im Neuen Bund und davon ganz viele, also 1.000 ist einfach die Angabe für ganz viele. Oft ist in der Bibel eben sind die Zahlenangaben auch so symbolisch zu verstehen. Und warum schreibt Johannes denn nicht, und sie fingen viele Fische und das Netz riss nicht? Nein, erwähnt, sie fingen 153 Fische. Wie kommt er überhaupt darauf, die zu zählen? Okay, als guter Kaufmann muss er hinterher wissen, wie mache ich den Preis heute, wie viele Fische habe ich gefangen, wie viel muss ich verkaufen, damit sie... 153 Fische. Also, fahrt noch mal hinaus und werft das Netz aus. Warum mussten sie das machen? Weil sie hungrig wiederkamen. Sie haben einfach so weitergemacht wie bisher, also okay, Auferstehung, also, und sind dann zurück in ihren Alltag gegangen und haben gesagt, wir gehen wieder fischen. Aber wisst ihr das, was das Problem ist? Der einmal eine Erfahrung mit den Auferstandenen gemacht hat, wird in Zukunft immer erleben, dass das, was diese Welt gibt, ihn nicht satt machen wird. Weil darum geht es ja beim Evangelium, dass die Bibel uns sagt, das Leben ist mehr als einfach nur das, was wir mit Händen greifen können und mit unserem Verstand begreifen können. Das Leben ist mehr. Und die Bibel spricht vom Anfang bis zum Ende darum, wenn du das nicht entdeckst, dann bist du eigentlich arm, dann bist du eigentlich tot, dann kannst du hüpfen, wie du willst. Eigentlich hast du das Eigentliche, worum es im Leben geht, noch nicht entdeckt. Und das war die Erfahrung, die die Jünger gemacht haben. Nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen ist ein Weiter so einfach nicht möglich. Das macht die Seele nicht mehr satt. Wenn du einmal verliebt warst, so richtig, dann wirst du immer darunter leiden, wenn du diese Situation nicht hast. Du kannst dann nicht einfach zurück zu dem, was früher war. Und das ist die Botschaft ja des Evangeliums und überhaupt der ganzen Bibel. Das Leben ist mehr und in diesem Auferstandenen begegnet dir das Meer des Lebens, begegnet dir ein größerer Reichtum. Und dann kannst du nicht einfach zurück in den Alltag und sagen, ich mache jetzt so weiter wie bisher, weil dann kannst du Fische fangen und Fische fangen und Fische fangen. Du wirst nie satt werden, weil der Mensch lebt nun mal nicht vom Brot und auch nicht vom Fisch allein. Wenn deine Seele einmal Geschmack bekommen hat für die Unendlichkeit, also einmal so ein bisschen geschmeckt hat, was die Wahrheit hinter der Wirklichkeit ist, dann kannst du nicht mehr dir einfach den Wanst voll kloppen mit dem, was diese Welt zu geben hat. Es ist am Ende zu wenig. Menschen, die eine Ahnung davon bekommen, dass diese Welt einen, das könnte man sagen, metaphysischen Hintergrund hat, einen spirituellen Hintergrund hat, die lassen sich mit dem Materiellen nicht mehr abspeisen, weil sie merken, es sättigt nicht. Und so sind sie zurück in den Alltag gegangen und haben gesagt, oh, komm, wir machen so weiter wie bisher. Netz raus. Und am Ende blieben sie hungrig. Sie hatten nichts. Und dann kommt dieser Mann und sagt, so, nun fahrt nochmal hinaus und achtet drauf. Christlicher Glaube hat nichts damit zu tun, dass du jetzt sagst, boah, alles was Materie ist und so, alles was Welt ist, ist schlecht. Macht einen Bogen, zieht euch zurück auf den Berg und guckt, dass ihr da so lange aushaltet, bis der Herr wiederkommt. Christlicher Glaube hat nichts mit Weltflucht zu tun, dass man sagt, nee, macht ja irgendwie doch nicht satt. Also nur wer es dann falsch versteht, ohne ein Fisch und ohne die Brote wird das geistliche Leben auch nicht funktionieren. Also wir brauchen schon auch Nahrung. Aber sie wird uns nie die Seele sättigen. Und das ist das, was Jesus dann sagt, fahrt noch mal raus, denn das, was ich euch bringe, ist nicht etwas, das ihr auf so einem abgehobenen Berg dann leben soll. Ihr sollt euch nicht in die Kirchen zurückziehen, die Türen zumachen und dann warten, bis dann der Herr wiederkommt. Nein, christlicher Glaube ist auch Glaube, der im Alltag gelebt wird, im Alltag des Lebens. Wenn die Bibel über Gottesdienst spricht, benutzt sie immer Begriffe aus der Alltagswelt. Das ist falsch verstandene Frömmigkeit, wenn man sagt, ich ziehe mich zurück und habe mit der Welt nichts mehr zu tun. Sich mal zurückzuziehen, um stille zu werden, um nachzudenken, hatten wir ja die letzten Wochen, sehr gut. Aber dann geht es immer wieder hinein in die Welt. Es geht immer um Kontemplation und Aktion. Deswegen schickt Jesus die Jünger noch mal raus und sagt nicht, ja, dann kommt mal her, ich erkläre euch mal, setzt euch mal hin, Zettel und Stift, ich erkläre euch das und schreibt auf. Nein, er sagt, fahrt noch mal raus. Aber ihr müsst es anders machen. Anders, als wie ihr es gewohnt seid. Anders, wie ihr es könnt. Also mit dem Fischen ist es egal, ob rechts oder links. Aber Jesus macht seinen Jüngern deutlich, wenn du von der Kraft der Auferstehung und im Geist Gottes beseelt bist, musst du in dieser Welt die Dinge manchmal einfach anders machen. Weil einfach so wie bisher, ja, da kriegst du den Bauch von gefüllt, aber da wird die Seele nicht satt. Und deswegen sagt er, nun schmeißt mal das Netz zur Rechten raus. Also wenn er so steht, also auf die Seite, also irgendwie passt nicht so ganz, ist anders. Aber das ist das, worum es dann auch bei dem Auferstehungsglauben geht, dass wir in dieser Welt, im Alltag unseres Lebens, die Dinge manchmal einfach anders machen. Und dann stehen vielleicht alle anderen Fischer da und sagen, guck mal, jetzt haben sie aber, hä? Ist das irgendwie eine neue Methode, irgendwie, die mehr bringt oder was? Hä? Ja, manchmal macht man sich lächerlich, zum Beispiel, wenn man sagt, 100 Milliarden könnten wir besser investieren. Natürlich muss man darüber nachdenken, wie es dann gehen kann. Man macht sich lächerlich, wenn man sagt, okay, ich begegne dem Hass und der Feindschaft. Nicht mit Hass und Feindschaft macht man sich lächerlich. Es passiert alles inmitten dieser Welt. Aber dieser weitere Horizont, diese Wahrheit hinter der Wirklichkeit ermöglicht es mir, die Dinge dann einfach auch mal anders zu machen. Und dann fischen wir Nahrung für die Seele. Dann fischen wir das, was unsere Seele zum Leben auch braucht. Dann fischen wir auch das, was wir zum Überleben brauchen. Aber Leben ist eben mehr als Überleben, sagt die Bibel. Leben heißt, eine Ahnung davon zu bekommen, jetzt könnte man das so sagen, wie der Dichterfürst es gesagt hat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dann fahren Sie nochmal raus, werfen das Netz zur Rechten, also ich weiß, wo rechts und links ist, aber in die Richtung geht es, also deswegen, und merken dann, Sie ziehen dieses Netz raus, es ist voll und es zerreißt nicht und es sind 153 Fische. Jetzt gibt es über diese 153, also ich könnte mit euch jetzt bei Pythagoras anfangen, über die Besonderheit der Zahl nachdenken und. Also kann man viele Sachen aufzeigen, will ich heute nicht machen, um die Besonderheit dieser Zahl irgendwie herauszustreichen. Aber worum es eben auch eigentlich geht, ist, dass damals die griechischen Zoologen in der Zeit davon gesprochen haben, dass es 153 Fischarten gibt. Wissen wir, ist wie mit den 618 G- und Verboten, also wo die Tage des Jahres und die Knochen im Leibe zusammenkommen. Die Tage sind geblieben, mit den Knochen sehen wir es heute ein bisschen anders. Aber für die Zoologen damals gab es eben 153 unterschiedliche Fische, Fischarten. Und das ist etwas, was dem Evangelium eine unglaubliche Kraft auch gegeben hat. Das Evangelium endet nicht an der jüdischen Grenze. Das war ja die erste Auseinandersetzung, muss ich Jude werden, um Christ sein zu können. Das endet dort nicht, sondern es sind alle eingeladen. Alle sind eingeladen und wer Angst hat vor Überdehnung, kann nur sagen, lest die Geschichte. Es kann pickepacke voll sein und das Netz hält das aus. Und dann ist das Evangelium eben über die jüdische Grenze hinausgegangen. Der Apostel Paulus hat ja darum auch gestritten. Und dann irgendwann ging es auch über kulturelle Grenzen hinaus. Dann kam Paulus nach Europa und das war ja nochmal eine ganz andere, also damals gab es Europa ja noch nicht so, aber damals, das war nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und natürlich steht man dann vor dieser Herausforderung, dass man sagt, aber also eigentlich machen wir es bei uns anders. Also eigentlich sind wir es anders gewohnt, man benimmt sich anders, man schmeißt das Netz da raus und nicht da zum Beispiel. Und das macht diese Zahl auch deutlich. Alle Menschen, egal welcher Herkunft, egal was für einen Glauben sie haben, egal was für eine sexuelle Orientierung sie haben, egal wie sie sind, sind eingeladen in das Reich Gottes, sind eingeladen in die Gemeinde. Und wer Angst hat, das wird zu bunt und zu viel, kann ich ja verstehen. Menschlich ist das, was wir kennen im Alltag, aber der Geist Gottes ermöglicht es, der Auferstandene ermöglicht es, dann, dass unter einem Dach die vielen beheimatet sind und wir eine offene Tür und ein offenes Herz haben, auch für den ganz anderen. Darum stehe ich heute hier, weil die Gemeinde, in die ich damals kam, also ich bin ja harmlos, aber die haben schon mit mir gefremdelt, weil ich hatte mit dem nichts zu tun, ich kannte das nicht und ich wusste vieles nicht, wie man sich benimmt, wie man sich anzieht, wie man spricht, wie kurz die Hosen sein dürfen, wusste ich alles nicht. Und dann gibt es schon mal Herausforderungen. Die Gemeinde ist eine ganz normale Gemeinde gewesen, aber da waren dann Menschen, die das ausgehalten haben. Menschen, die gesagt haben, gefällt mir zwar nicht, aber die haben es ausgehalten. Die haben es akzeptiert und haben gesagt, der ist anders, aber er ist auch einer von diesen 153. Und das ist dann die Botschaft, die die Jünger auch verstanden haben. Und ich vermute mal, im Laufe der Geschichte der Gemeinde hatte man damit immer wieder auch so seine Schwierigkeiten, eben die anderen mit reinzulassen. Im Alltag des Lebens auch an die Dinge vielleicht mal anders zu machen. Und deswegen hat er diese Geschichte da noch hinten dran gepackt. Dann kommt ja dann am Schluss nochmal die Frage an den Petrus, liebst du mich? Ist heute nicht das Thema. Aber darum geht's. Wenn wir Auferstehung feiern, wir können es nicht beweisen. Aber man kann anhand des Lebens der Christen einen Unterschied entdecken. Kann man doch, oder? Man kann es nicht beweisen, aber wir können wieder neu anfangen auch, dass Menschen anhand unseres Lebens einen Unterschied entdecken, weil wir manche Dinge einfach irgendwie anders machen. Nicht, dass wir dann die Besseren sind, weil am Ende sagt der Herr Jesus, so tut die Fische mal zusammen, ich habe ja schon alles fertig für euch. Es kommt am Ende nicht darauf an, dass ihr so gut werdet, das, sondern es kommt darauf an, dass wir vom Geist erfüllt, vom Geist des Auferstandenen erfüllt, in diese Welt hinein auch nochmal deutlich machen, es geht auch anders. Lieber Herr Scholz, liebe Bundesregierung, es ginge auch anders. Lassen Sie uns einen Weg suchen und so weiter und so weiter und so weiter. Um dann unseren Lebensraum zu öffnen und zu sagen, ihr seid alle herzlich willkommen, denn der Herr ist auferstanden. Amen.